Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Betrogen werden von 2 Seiten. Also allein schon, dass jemand fremdgeht, ist halt schlimm. Aber dann der Bruder.
Herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Und heute ist Rob bei mir. Und Rob hat ein fettes Problem. Und zwar vor 7 Monaten ist es passiert, dass er erfahren hat, dass seine Freundin eine Affäre mit seinem Bruder hat. Seitdem ist natürlich Schluss mit allen, mit Bruder, mit Freundin. Und er ist nach wie vor sehr traurig darüber. Aber dahinter steckt noch sehr viel mehr. Und das wird spannend. Ja, hallo. Hallo, Rob. Schön, dass du da bist. Und ja, was ist dein Thema, was du mitgebracht hast für heute?
Ich würde sehr gerne über einen Lebensabschnitt reden, jetzt in meinem Leben, was noch nicht ganz verarbeitet worden ist. Also vor circa 7 Monaten war ich noch mit einer jungen Dame zusammen. Wir haben eine Fernbeziehung geführt. Und um auf den Punkt zu kommen, sie ist halt mit meinem Bruder fremdgegangen. Beziehungsweise hat eine Affäre geführt, meinem Bruder. Die letzten 2-3 Monate.
Oh krass, das war bestimmt ein ganz schöner Schock für dich, oder?
Mehr als das. Also wenn ich darüber rede jetzt, oh, keine Ahnung, ja. Ja, komisch.
Wie lange wart ihr jetzt zusammen?
Knapp über ein Jahr. Es war intensiv, diese Fanbeziehung. Ich bin nicht ein Fan davon. Ich habe eigentlich immer gesagt, das ist nicht so meins, aber wo Liebe hinfällt, ne?
Ja, okay. Ihr habt euch aber trotzdem auch öfter gesehen.
So gut es ging. Ich habe immer mehr die Mühe gemacht, auch dann immer rüber zu ihr zu, ja, mit dem Zug halt dann rüber zu fahren und dann.
Wie lange wart ihr denn voneinander entfernt, also kilometermäßig jetzt?
Also schon so 500 Kilometer.
Oh, ja. Ja. Das ist natürlich schon ein Stück. Und du warst sehr verliebt?
Beide.
Beide?
Beide schon, ja. Ja, es war schwierig. Also es war kompliziert. Es war jetzt nicht hier alles perfekt, die Beziehung. Viele Streitereien, mal hier und da, aber ja.
Okay, also war das so ein bisschen Achterbahnbeziehung oder?
Sehr viel Eifersucht war mit dem Spiel von ihrer Seite, komischerweise. Nicht komischerweise, ich muss dazu sagen, ich bin halt ein bisschen beruflich auch dann viel mit Menschen unterwegs. Auch dann im Fitnessbereich, oberkörperfrei hier und da. Und verdiene mein Geld halt damit, als Fitnessmodel unter anderem auch. Und aus dem Grund, berechtigterweise war sie sehr eifersüchtig, weil auch dann viele Frauen mal mit im Spiel waren. Ja.
Okay, also berechtigterweise, insofern du kannst es verstehen, dass sie eifersüchtig ist, weil du mit hübschen Frauen beruflich viel Kontakt hast und dass sie das gestresst hat, aber nicht berechtigterweise, weil du fremdgegangen bist.
Das nicht, nein.
Ja, aber du konntest es nachvollziehen. Dass,
genau.
Ja. Und deswegen hatte die auch öfter Streit.
Ja, leider. Also oftmals aus der Kalten hat sie dann mir Dinge vorgeworfen, als wäre ich jetzt jeden Tag fremdgegangen oder sowas. Was ich ganz klar sagen kann, nein.
Aus der Kalten? Das habe ich akustisch nicht
aus. Genau, aus der Kalten, also einfach aus dem Nichts hat sie irgendwelche Storys plötzlich dann einfach so sich zusammengemalt. Ich schlafe nur nachts und die denkt, ich gehe nicht an mein Handy ran, weil ich am Schlafen bin und dann, ja, bin ich mit einer anderen oder was auch immer. So was halt.
Okay.
Zwischendurch mal.
Aber das hast du in Kauf genommen. Das wäre jetzt für dich jetzt auch kein Trennungsgrund gewesen. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Und was ist dann passiert? Wie ging es dann weiter?
Das Ding ist, ich bin auch kein Engel. Ja, wir haben uns gestritten. Fanbeziehung war nie meins, weil für mich klappt das immer noch nicht anscheinend. Also jetzt nachweislich, jetzt hier nach der letzten Fanbeziehung. Und ich bin leider so einer, der das sehr einfach nimmt aus einer Art und Weise, weil wenn wir uns streiten und es dann zu viel für mich wird, ich bin ein Arschloch, mach Schluss dann einfach. Aber dann nach 2-3 Tagen ist es dann wieder so, dass wir dann zusammenkommen. Das war leider öfter so.
Ah, okay.
Leider. Ja, muss ich sagen.
Ach so, du...
So Impulsentscheidung, ich... Okay. Mach einfach Schluss, blockiere sie oder sowas, wie so ein kleiner Junge. Und dann nach 2-3 Tagen bereue ich das wieder und dann versöhnen wir uns. Ja, ich gehe halt immer diesen einfachen Weg aus irgendeinem Grund. Habe ich jetzt immer gemacht, leider.
Okay. Der ja gar nicht so einfach ist, weil du sie dann ja auch wieder furchtbar vermisst.
Genau. Dann kommen wir wieder zusammen. Es war die ganze Zeit irgendwie so. Ja.
Okay. Ich vermute, es ist so eine Mischung aus Hilflosigkeit und Rache gelöst, dass du deinen Schluss machst, oder?
Irgendwas wird da in mir ausgelöst, getriggert, dass ich einfach dann, wie gesagt, einfach denke, komm, ich habe keinen Nerv mehr dafür, mich zu streiten für so unnötige Sachen, weil es ist ja nicht immer so unbedingt so ein wichtiger Grund oder so ein nachvollziehbarer Grund, warum man sich jetzt streiten müsste. Und dadurch, dass sie ja so weit weg ist, kann ich einfach dann kurz einfach das Handy auflegen, weglegen und dann fertig, ne? Leider.
Okay. Leider, weil du meinst, das hat dann auch mit zu der Situation, wie sie kam, beigetragen.
Eventuell. Vielleicht hat es ihr dann das Gefühl gegeben, so gut, auf den Mann kann ich nicht bauen, weil er immer wieder dann diese Impulsentscheidung trifft. Es war vielleicht 4-5 Mal in diesem Jahr oder sowas. Schon viel. Ja.
Aber wie ist es denn jetzt weitergegangen? Also wann ist denn diese Affäre ans Licht gekommen? Affäre heißt ja nicht einmal, sondern genau, über einen längeren Zeitraum. Ja.
Also sagen wir es so, das letzte Mal, wo ich mit ihr, also ich muss in Berlin, war, ja. Wir haben halt so, wahrscheinlich viele von uns haben so eine interne Familiengruppe per WhatsApp, wo man einfach sich austauscht, was ich auch habe. Und da habe ich, und meine Schwester wohnt auch dort. Und in diesem Jahr habe ich, um ehrlich zu sein, immer nur Berlin besucht, um sie zu besuchen, meine Ex, nicht meine Familie. Vielleicht ein bisschen meine Schwester hier und da. Und da haben wir halt gemeinsam, sie und ich, meine Schwester besucht. Sie hat ein Foto einfach dann halt von uns gemacht, Gruppenfoto, das in die Gruppe gepostet, worin der, mein großer Bruder, auch drin war und ist. Und ja, daraufhin hat er mich einfach angerufen. Und er war sauer. Und ich dachte, okay, ich konnte es verstehen, weil ich dachte, er war sauer, dass ich ihm nicht Bescheid gegeben habe, dass ich in Berlin bin. Habe ich halt nicht getan. Ja, der Bezug ist auch nicht so gut gewesen aus dem Grund, aber eventuell kommen wir noch drauf. Und ich fand es komisch halt, also beziehungsweise, ja gut, er war sauer, dass ich nicht Bescheid gegeben habe und so weiter und so fort. Und dann haben wir aufgelegt und hat er mir geschrieben, haha, lustig, ich habe deine Freundin vor ein paar Wochen kennengelernt, Zwinker. Das hat er nur geschrieben. Und dann dachte ich, hä? Dann habe ich sie gefragt, so, du hast ihn kennengelernt? Die meinte, ach so, ja, aber es war unwichtig, keine Ahnung. Da dachte ich so, hä, warum erzählst du mir das nicht? Du hast meinen Bruder kennengelernt in Berlin, random. So, ich bin ganz woanders. Und sie meinte, ja, ich dachte, es wäre nicht so wichtig, hat es halt klein geredet. Und es war in meinem Kopf so komplett einfach unlogisch. Und dann haben wir uns halt wieder gestritten und so weiter und so fort. Ja, und am nächsten Morgen bin ich halt dann auch dann wieder zurück. Ich nenne die Städte nach Köln wieder zurückgefahren. Und es ist halt so ein 5 Stunden Zugfahrt plus minus. Und ich weiß noch, Berlin Hauptbahnhof, ich saß im Zug und hat mein Bruder mir eine Sprachnachricht geschickt, die ging ungefähr 3-4 Minuten, aber dann direkt wieder gelöscht. Und dann, ich fand das sehr, sehr merkwürdig alles. Und ich habe dann nochmal gewartet, weil man kann ja sehen, ob jemand gerade so etwas aufnimmt oder schreibt. Und dann habe ich wieder gesehen, dass er was aufnimmt. Ich habe gewartet, er hat es dann wieder geschickt und ich habe es direkt weitergeleitet an mich selbst. Das kann man ja machen.
Ah, okay, ja.
Und dann hat er es wieder gelöscht.
Too late.
Und dann habe ich halt, also der Zug ist noch nicht losgefahren oder war einfach am Losfahren gerade und dann habe ich halt gehört, wie er das Ganze zugegeben hat. Er meinte, hey, deine Freundin geht dir fremd, es tut mir so leid, Mann. Also seit Wochen, sie und ich und so weiter und so fort. Das war der Moment, wo er es halt dann zugegeben hat und ich kann ganz klar sagen, es ist nicht, weil aus Bruderliebe, sondern aus Eifersucht. Es hat sich einfach so über die Zeit herausgestellt, einfach so, dass es dann nicht nur einmal war. Sie hat dann, also es war halt dann, sie hat dann im Nachhinein gesagt, ja, es war nur einmal. Sie hat weiter gelogen. Über die Zeit habe ich erfahren, es war halt über mehrere Wochen, 2-3 Monate tatsächlich. Und auch in den Phasen, wo wir mal so 2 Wochen dann on-off leider waren. Und sie meinte aber dann, ich wollte ihn einfach nicht mehr, ich wollte das Ganze abbrechen. Und ich weiß es ganz genau, er hat dann einfach nur gedacht, okay, wenn ich sie nicht haben kann, dann du auch nicht. Also, er hat zwar das.
Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Also, ja, es ist ganz kompliziert. Also, er hat halt, wie gesagt, mit ihr diese ganze Affäre gehabt. Und sie wollte ihn aber nicht mehr. Und er hat es mir nur zugegeben, weil er dieses Foto gesehen hat, wie gesagt, in der Familiengruppe mit uns. Und eifersüchtig war, dass er sie nicht mehr haben kann.
Also sie hat eigentlich Schluss gemacht mit ihm.
Ja.
Und dann wollte er es dir dann auch kaputt machen.
Nach dem, ja, genau.
Und was hat das mit dir gemacht alles?
Also das ist jetzt 7 Monate her. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in meinem Leben in so dunklen Löchern in meinem Kopf. Also ich weiß ganz genau, im Laufe dieses Gesprächs könnte es sein, dass ich ein bisschen hier das Tränen rauskommen können, aber ist halt dann so. Erstmal diese Zugfahrt war die Hölle für mich.
Das glaube ich, ja.
Ich 5 Stunden im Zug saß, alleine, ich habe geweint im Zug. Aber halt so heimlich geweint, so aus dem Fenster rausguckend. Und ich konnte es einfach nicht verstehen, einfach nur weil, wirklich, ich habe ihr blind vertraut. Ich habe noch nie in meinem Leben einer Frau blind vertraut, aber in dem Moment dachte ich, also beziehungsweise in dieser Zeit dachte ich, es reicht langsam. So, ich will nicht immer, weil ich war selber auch eifersüchtig, auch manchmal krankhaft, bin ich ehrlich. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt Ü30, langsam reicht das, ich will das nicht mehr. Und habe wirklich einfach nur gedacht, okay, sie macht sowieso nichts, ich weiß das. Ich wusste das, ich war von überzeugt.
Oh, dann hast du dich aber schwer getäuscht.
Aber sowas von, vor allem jetzt, ja. Ich war komplett einfach so, ich konnte mir das nicht vor. Und dann auch noch mein Bruder, es war zu viel in meinem Kopf. Und ich wollte einfach nur nach Hause. Es war die Höllenfahrt für mich, diese Zugfahrt. Ich wollte einfach nur nach Hause und ich weiß noch, als ich endlich zu Hause ankam, ich habe meine Tasche abgelegt und habe meine Schwester angerufen. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, mit meinen 32, dass ich ihr gesagt habe, bitte bleib dran, ich will nur weinen.
Mhm. Und auch jetzt tut es dir noch richtig weh.
Boah, Scheiße.
Ja.
Ich wusste das.
Ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist ja auch wirklich eine traurige Geschichte. Und was tut denn so am meisten daran weh? Was ist das Schlimmste an dem Ganzen?
War so vieles. Betrogen werden von zwei Seiten. Also allein schon, dass jemand fremd geht, ist halt schlimm. Aber dann der Bruder. Vor allem ist halt mein großer Bruder. Und ehrlich, haben wir eigentlich einen besonderen Bezug. So, es war halt sehr toxisch, muss ich sagen. So in der Kindheit auch schon sowieso. Weil er. Also, er hat mir nie was gegönnt. Er wollte mich immer klein halten. Der wurde geschlagen früher.
Von ihm?
Ja. Und.
Also der ist furchtbar eifersüchtig. Oder was ist der?
Das neidisch, ich weiß auch nicht. Also in der Kindheit, er war nie ein richtig großer Bruder für mich. Ich habe mehrere Geschwister, ich bin der Jüngste. Und ja, es war nicht so easy auf jeden Fall, für uns alle. Alleinerziehende Mama, sie war auch sehr gestresst. Wir sind auch sehr arm aufgewachsen, kein Geld. Und ja, wir wurden auch nicht so gut behandelt, leider. Ja. Und leider waren, wie gesagt, ich habe 2 große Brüder, die waren halt nicht wirklich immer für mich da. Ich musste dann früh lernen, für mich allein da zu sein, einfach. Habe ich auch. Und wie gesagt, es hat sich so durchgezogen. Und obwohl er so ein scheiß Bruder war, um ehrlich zu sein, habe ich immer an ihn geglaubt und war immer noch für ihn da.
Warum denn eigentlich?
Weil man scheiße war. Oder warum?
Also du sagst jetzt zum zweiten Mal was. Du hast gesagt, du hättest der Freundin, die du jetzt auch nicht so lange kanntest, blind vertraut.
Mhm.
Obwohl sie auch immer, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, immer das Theater da gemacht hat, dran mit der Eifersucht. Und du sagst, dein Bruder, der dich oft schlecht behandelt hat und von dem du wusstest, dass er eigentlich neidisch ist und eifersüchtig und dass er dir nicht viel gönnt, du hättest immer zu ihm gehalten und was von ihm gehalten. Und da frage ich mich, was ist das denn? Ob du vielleicht manchmal, ich sag mal so, manche Sachen nicht wahrhaben willst?
ich war schon immer so, dass ich immer so das Gute in einem sehen wollte.
Ja.
Egal wie schlecht jemand ist.
Aha. Und was im tiefsten Inneren ist das Motiv dafür, immer nur das Gute, egal wie schlecht jemand ist? Was bringt dir das?
Ich denke mir einfach so, eventuell einfach der Person einfach wieder also eine Chance geben. Jeder hat eine Chance verdient. Eine zweite, dritte, vierte, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ja. Vor allem geht es eher darum, einfach so, wie die Vergangenheit war und der Bezug. So, es ist meine Familie.
Aha.
Mir wäre wichtig gewesen, also sagen wir es so, hätte ich einen kleinen Bruder, dann wäre ich ganz anders gewesen. Ich hätte ihn so gefördert, wäre für ihn da und hätte einfach alles aus ihm rausholen wollen, im positiven Sinne.
Das heißt, Rob, du hast eigentlich eine große Sehnsucht auch nach Nähe und nach Bindung, höre ich daraus. Und das, was du gerade formuliert hast, ich hätte ihm da alles gegeben, ist ja eigentlich auch ein Wunsch auf deiner Seite. Du formulierst ja eigentlich damit ein Bedürfnis. Nämlich auch, dass du dir eigentlich wünschen würdest, dass die Beziehungen in der Familie wesentlich enger und liebevoller wären, als dass sie sie sind oder gewesen sind.
Sehr gut. Jetzt, ja. Also, auch meine Mutter hat mich nie gefördert, so richtig. Mhm. Ich habe immer schon, also ich habe mit 12 meinen Hausschlüssel gehabt, konnte so lange draußen bleiben, wie ich wollte. Sie hat nur gearbeitet, nur Geldprobleme, war immer schlecht gelaunt. Und ihr war immer alles egal. Ich weiß, ich habe früher auch immer schon so viele Aktivitäten gehabt, so Basketballverein. Sie war noch nie bei einem Spiel dabei. Ich war immer so das Kind, das immer mitgefahren ist, bei anderen Eltern. Und meine Mutter war halt nie wirklich, hat sie nie interessiert, was ich gemacht habe. Im Nachhinein habe ich selber gemerkt, ich hätte es schon gewünscht, dass sie da wäre und sich gefreut hätte, wenn ich, weil ich war sehr gut, ich war einer der Besten im Basketball und sie wusste das nicht.
So. Das ist bitter, also im Grunde hast du da ja natürlich eine völlig unerfüllte Sehnsucht auch nach einer echten Mutter und einer Mutterliebe und du warst ja ganz schön einsam und lost.
Rückblickend ja.
Ja.
Ja. Ich merke, also ich habe es immer gemerkt, ich habe ja sehr viel, also ich bin sehr sportlich, immer schon so kompetitiv gewesen auch. Kampfsport, ganz viel Kampfsport gemacht und so weiter. Und ich wollte immer der Beste sein und dafür auch diese Anerkennung kriegen, habe ich gemerkt.
Ja.
Und wenn ich es nicht bekommen habe, war ich direkt enttäuscht.
Ja. Ja, ich meine, du hast ja, Anerkennung war ja für dich kein Geschenk. Anerkennung sollte ja eigentlich für kleine Kinder, für Kinder überhaupt das Geschenk sein. Die kommen auf die Welt und das ist der Job von Mama und Papa, die lieb zu haben und sich gut um die zu kümmern. Und dein Vater war nicht da und deine Mutter hat diesbezüglich keinen guten Job gemacht. Wahrscheinlich, weil sie, höre ich so raus, total überfordert war. Vielleicht auch, weil sie ein Bindungsproblem generell hat. Aber da ist ja eine ganz, ganz große, verständlich, völlig verständlicherweise, eine ganz, ganz große Sehnsucht auf deiner Seite. Und ich denke, diese Sehnsucht bewirkt eben auch, dass du dazu neigst, Menschen zu idealisieren, um dich enger an sie binden zu können. Ja, Rob hat mir im Gespräch zwei Hinweise gegeben, die mich auf die Hypothese bringen oder zu der Einschätzung bringen, dass er dazu neigt, Menschen, an die er sich binden möchte, wie seinen Bruder, wie seine Freundin, wahrscheinlich auch wie seine Mutter, zu idealisieren. Das heißt, dass er nicht wirklich die Augen aufmacht und die Menschen wahrnimmt, wie sie sind, sondern so, wie er sie gerne sehen möchte. Und dabei überhöht er sie. Bei der Freundin, indem er sagte, nach nicht so langer Zeit des Kennens und obwohl sie diese furchtbaren Streitereien hatten, ich habe ihr blind vertraut. Und beim Bruder, ja, war immer schwierig, er war immer eifersüchtig, neidisch. Aber er ist trotzdem irgendwie ganz toll und er ist mein Bruder und ich würde alles für ihn tun. Das heißt, er blendet Aspekte der Persönlichkeit seines Bruders, seiner Freundin und wahrscheinlich auch anderer Menschen aus, um sich besser an sie binden zu können. Und das ist eine Strategie, die ganz viele Menschen wählen, die sehr auf Bindung aussieht. Also die sich unbedingt binden wollen, um sich nicht einsam zu fühlen, um sich nicht allein zu fühlen. Denn ich kann mich natürlich nur an Menschen binden, die ich auch im Kern als gut empfinde oder die ich überhaupt als gut empfinde. Und diese Idealisierung ist etwas, was zum Beispiel alle Kinder mit ihren Eltern machen, um sich gut an die Eltern binden zu können. Und das machen eben auch Kinder, die keine idealen Eltern haben, wo die Eltern schwierig sind, wo die Eltern lieblos sind oder vernachlässigend sind. Trotzdem idealisieren die kleinen Kinder die Eltern. Das sind für die die Größten und die Tollsten. Und sie würden alles tun, damit ihre Eltern sie lieb haben und damit Eltern stolz auf sie sind. Und das ist eine Schutzstrategie, um die Bindung zu Menschen zu beschützen. Und viele machen das auch noch im Erwachsenenalter. Und gefährdet sind alle die, die zu sehr auf der Bindungsseite sind, die sich zu sehr nach Anerkennung, Zuwendung und Liebe sehnen. Und das Problem an dieser Strategie ist, dass sie einfach einen Riesenraum für Enttäuschungen öffnet, weil man zum Teil mit sehenden Auge in sein Unglück rennt. Und da wollen wir mal sehen, wie es da auch bei Rob auf den tieferen Ebenen aussieht.
Ich war irgendwie immer so, also bin immer noch so, dass ich halt, ich denke mir einfach nur, ich sehe immer das Gute in einem zuerst, weil ich mir immer von mir ausgehe, so, ich würde das nicht machen. Warum sollte er das tun oder sie?
Ja, aber das ist ja schon zum Teil geradezu naiv. Ja. Ne? Beziehungsweise ja. Rennst du da ja mit offenen Augen in dein Unglück. Ich möchte gerne da den Finger drauf legen. Also der Vorteil ist, Rob, und ich frage dich, ob du verstehst, was ich damit meine, wenn du dir eingestehen würdest, der will mir eigentlich nichts Gutes. Der ist immer neidisch und eifersüchtig und von dem habe ich eigentlich nichts zu erwarten. Das ist kein Freund für mich. Dann müsstest du dich ja mehr von ihm entfernen.
Inzwischen ja. Also das war der Punkt. Es sind so viele Punkte vorher schon gewesen, wo ich dachte, komm, egal. Mhm. Es ist mein Bro. Ich will trotzdem für ihn da sein am Ende des Tages. Vor allem meine Neffen. Die waren mir wichtiger. Ich will für die da sein. Ich will der beste Onkel der Welt sein für alle. Dass die von meinen Geschwistern, dass die alle sagen, ey, so, dass sie meine Neffen, meine Nichten, dass sie sagen, ey, ich habe den coolsten Onkel, ich wollte das sein. Will es immer noch sein. War mir immer wichtig. Deswegen habe ich diese Bindung noch gehalten, wo ich wusste, das ist eigentlich ein richtiges Arschloch, der Typ. Wusste ich schon vorher.
Ja, aber es ist trotzdem eine starke Tendenz, du formulierst das ja, ich sehe immer das Gute im Menschen, dass du um in Beziehung mit Menschen zu bleiben, manchmal willentlich die rosa-rote Brille aufsetzt, ja, und die negativen Aspekte gar nicht so richtig wahrhaben willst, richtig?
Bei gewissen Menschen schon, bei ihm vor allem.
Ja, ja. Da, wo, ja. Immer da, wo es um enge Bindung geht. Ja. Und was ich bei dir auch sehr stark raushöre, ist ja auch, dass du wahnsinnig viel tust für die Bindung. Ne? Du willst der beste Onkel sein, du willst immer für andere da sein. Das sind ja aber auch starke Bedürfnisse, die du damit formulierst, nämlich eigentlich das Bedürfnis, bitte sei mir ganz nah und bitte, bitte lass, ja eigentlich auch bitte hab mich lieb, bitte hab mich lieb. Und ich mache ganz viel dafür, dass du mich lieb hast.
Ja, weil ich das selber nie bekommen habe, deswegen wollte ich einfach so ein Beispiel sein, einfach dann sagen, komm, ich will es dann sein. Genau. Das, was ich nicht hatte, will ich dann denen geben, die das brauchen.
Ja. Ich denke, dann fühlst du dich auch ein bisschen weniger ohnmächtig, oder?
Wahrscheinlich, ja. Dann gibt es mir eine Bedeutung im Leben oder sowas.
Genau, genau. Ja. Weil es waren ja alles, also so mit so einer Mutter aufzuwachsen und dann sind doch auch die Brüder schwierig oder so und dann hat man ja keinen richtigen Halt in der Familie. Das löst ja auch Gefühle der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins aus, oder?
Definitiv. Deswegen waren für mich nicht meine Brüder oder was auch immer, oder gut, Vater hatte ich nicht. Nicht die Vorbilder, sondern einfach so, ich habe immer so die erfolgreichsten Sportler genommen als meine Vorbilder und habe mich daran festgehalten, wie die sind.
Ja.
Ja, Mike Tyson, Muhammad Ali, LeBron James, diese ganzen Kobe Bryant. Und habe mein Leben danach so dem gewidmet, dass ich auch so werde, einfach mehr mache als die anderen. Ja. Niemals aufgebe, egal was kommt. Das habe ich als Kind schon mir selber beigebracht, tatsächlich, zum Glück.
Ja, und es gibt ja dann auch sehr viel Halt und Orientierung, die du in der Familie nicht hattest. Genau. Und es ist natürlich eine Grunde auch eine gute Selbstschutzstrategie und eine sinnvolle, die du gewählt hast, zu sagen, okay, wenn ich mich hier an nichts und niemand orientieren kann, dann suche ich hier mir halt krasse Vorbilder und eifer denen nach, um überhaupt einen äußeren Halt zu haben, welche Werte ich leben will, was mir wichtig ist im Leben. Und letztlich natürlich auch über die Anerkennung im Sport dann auch Zuwendung und überhaupt Anerkennung zu erfahren, weil du musstest dir ja alle Anerkennung erkämpfen.
So ist das, genau. Und aus dem Grund, als ich das auch erfahren habe, mit meinem Bruder und die, ich bin immer so jemand, ich habe die Wahl, entweder im dunklen Zimmer depressiv da zu bleiben oder einfach weitermachen. Ich bin jemand, ich mache dann sogar noch mehr. Also ich will dann einfach noch produktiver für mich sein. Deswegen habe ich auch dann angefangen, ich habe mich beruflich umorientiert, um einfach dann ein neues Kapitel anzufangen. Ich brauchte das, weil sonst, ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist gar nicht dumm, was du da machst, weil du leidest die gewaltige Hilflosigkeit und den Riesenschmerz, dem du ausgeliefert bist, in eine Aktivität um, wo du wieder Kontrolle hast.
Genau.
Na, ja. Weil da kannst du Einfluss nehmen. Also es ist im Grunde, sage ich, schlau, was du machst. Anstatt komplett depressiv zu werden, sagst du, okay, ich muss irgendwas tun, wo ich mich wieder mächtig fühle, wo ich was bewirken kann, wo ich nicht einfach nur ausgeliefert und verarscht bin, ja, sondern wo ich was bewirken kann. Also im Grunde ist das auch eine recht gesunde Geschichte.
Sehr gut, genau. Schön, dass du das siehst und selber sagst. Das ist immer das, was ich immer gemacht habe. Und ja, das war, wie gesagt, der Punkt dann, wo ich jetzt endlich ihn aufgeben musste.
Gut so. Ich feiere dich.
Ja.
Weil das ist dein Wunderpunkt. Dein Wunderpunkt ist nicht, dass du im Grunde ein starker Überlebenstyp bist, finde ich schon. Also wenn ich mir so, wir sind jetzt auch nicht tief eingetaucht in deine Kindheit, aber eine Mutter, von der man das Gefühl hat, sie interessiert einen nicht für sich, das ist furchtbar. Das ist richtig, richtig furchtbar. Also wenn schon die eigene Mutter sich nicht interessiert, wer denn bitteschön dann? Also wenn das die im eigenen Team, auch Bruder und so weiter, wenn das eigene Team nicht auf der eigenen Seite ist, also dann ist man doch komplett lost.
Ja.
Und dafür, guck mal, hast du dich so wunderbar irgendwie entwickelt mit diesen schwierigen Verhältnissen. Aber ohne Baustellen kommst du natürlich nicht davon, weil deine Baustelle ist, dass du im tiefsten Inneren glaubst, du musst auch richtig, richtig viel liefern, um anerkannt zu werden.
Ja, lustigerweise ist es wirklich so, dass ich halt auch so das Ziel habe, einfach so Menschen zu helfen, nicht nur in der Umgebung, sondern einfach so Menschen inspirieren können auf eine Art und Weise und für Menschen da sein, weil es gibt immer Menschen dort draußen, die einfach niemanden haben und es nicht so hinkriegen würden, eventuell so mental das durchzustehen.
Das ist eine gute Strategie, auch eine ehrenwerte Strategie. Wir müssen jetzt nur gucken, ob das nicht zu sehr Helfersyndrom ist. Von hast du ja bestimmt schon gehört.
Ja, habe ich.
Das heißt, gucken, wie kannst du dieses Motiv gesund leben? Weil an sich ist das natürlich eine wunderbare Sache, zu sagen, ich möchte gerne irgendwie mich engagieren und ich möchte für Menschen da sein, die es nicht leicht hatten, so wie du es ja auch nicht leicht hattest. Wichtig ist nur, dass du das auch in Freundschaft mit dir selbst tust und auf eine gesunde Art und Weise tust. Was wir jetzt festgestellt haben, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, und das solltest du unbedingt aus dem Gespräch auch mit rausnehmen, dass du für die Bindung Menschen zu sehr idealisierst. Und dadurch auch mit offenem Auge in dein Unglück grenzt zum Teil.
Glaubst du nicht? Man muss aber auf eine Art und Weise in Vorleistung gehen, was Vertrauen angeht?
Jein. Also nimm mal die Situation mit deinem Bruder. Du wusstest eigentlich, der Typ ist ein Arsch, oder?
Ja.
Und trotzdem hast du da sowas drumherum konstruiert. Kannst du es nochmal formulieren, wie deine Einstellung vor diesem Ding zu deinem Bruder war?
Das Ding ist, ich weiß von vielen auch so aus früher, also er wurde nicht so gemocht immer. Also war sehr unsympathisch für sehr viele auch sowieso. Aber allein, weil es mein Bruder ist und wir sind halt zusammen aufgewachsen, das waren die Ankerpunkte, wo ich dachte, ey, es wird, er wird. Also es geht noch, er kann sich ändern.
Er kann, genau, hat er aber nicht, ne?
Er hat es noch schlimmer gemacht halt, ne? Er hat es noch schlimmer gemacht. Und das Ding ist, nachdem er mir das gesagt hat tatsächlich, ich habe mich bedankt. Ich meinte, ey, du bist, also du musst es, also ausgerechnet du musst es sein, damit ich das erfahre, weil erstens, sonst hätte ich es niemals erfahren, weil hätte ich es mit einem Fremden gemacht, dann wäre das weitergegangen, weil er hätte sich nicht bei mir gemeldet, dieser Fremde. Also es musste er sein, damit ich erfahre, dass sie so einen Scheiß macht. Und ich habe ihn als Schutzengel bezeichnet tatsächlich und habe ihm gesagt, ich verzeihe dir. Aber nicht im Sinne von, dass wir weiter jetzt hier irgendwie in Kontakt bleiben, sondern ich verzeih dir, du bist mein Schutzengel. Aber dann über die Monate, das war in dem Moment, aber über die Monate jetzt, die letzten 7 Monate, habe ich gemerkt, ey nein, es ist einfach ein böser Mensch gewesen. Er wollte mir was Böses. Er wollte, also das Ding ist, er hat auch, sie hat es mir erzählt dann auch, er hat mich so schlecht geredet auch. Da meinte er, glaub mir, da geht auch fremd. Also er hat ihr Dinge auch dann so eingeflößt, dass sie auch dann mit besserem Gewissen das auch durchziehen kann mit ihm. Also einfach ein Teufel. Also ganz ehrlich, für mich war das ein Teufel am Ende des Tages. Kein Schutzengel.
Und jetzt siehst du es aber klar.
Ja.
Und jetzt bist du getrennt von ihm.
Ja, leider. Wegen den Kindern halt. Das ist ein bisschen schade, weil ich werde keinen Kontakt auch zu seinen Kindern haben. Das muss ich mir, also ein Teil, ein Familienteil ist weg. Und ich habe ihnen das nie selber gesagt. Ich konnte es irgendwie nicht. Und aus dem Grund war mir wichtig, dass ich meinen Namen hier behalte, Rob, und einfach so mit dir rede. Und er eventuell das hört.
Mhm.
Und er eventuell selber reflektiert und merkt. Ich weiß es nicht, was er tut. Ob er, weil es kann sein, dass er weiter mit ihr noch ist. Ich weiß es nicht. Ob er es bereut oder er selber. Ich weiß es nicht. Aber ja.
So, diesmal hast du aber deine Konsequenz gezogen. Und hast dich wirklich getrennt. Mit den Kindern ist natürlich bitter. Frage ist, ob du sie nicht eventuell trotzdem sehen kannst. Aber das wollen wir hier jetzt nicht vertiefen. Das ist ein Zeitgleis. Wo ich nochmal nachfragen wollte, ist, du hast deine Schwester erwähnt. Zu der hast du ein besseres Verhältnis? Die ist anders?
Auf jeden Fall. Sie war halt diejenige, die halt schon sehr früh ausgezogen ist. Ja, sie ist, ich glaube, 6, 7 Jahre älter als ich, weiß ich gerade selber nicht. Und sie ist schon mit 19 ausgezogen, nach dem Abi. Und sie war halt dann deswegen nicht da, weil sie einfach selber ihre eigenen Sachen hatte. Ja, und das halt. Aber obwohl jetzt meine Brüder physisch dort waren, hatte ich keine großen Brüder.
Okay, aber mit deiner Schwester hast du eine gesunde Beziehung.
Ja, definitiv.
Okay. So, jetzt wollen wir nochmal hingucken zu dem, du möchtest so viel anderen Menschen helfen. Was ist so der innerste Wunsch dabei bei dir oder dein Bedürfnis?
Ich weiß es selber nicht, wenn du mich so fragst. Ich habe einfach das in mir drin, dass ich unbedingt das, was ich nicht so bekommen konnte, mit anderen Mentoren oder große Brüder oder Väter, das hat mir alles gefehlt, oder eine fürsorgliche Mutter, dass ich das irgendwie den Menschen geben kann, die sich halt genauso alleine fühlen und denen zeigen.
Also dein Wunsch ist eigentlich, deine Einsamkeit, also deine innere Einsamkeit zu besänftigen. Also weniger einsam zu sein, also Bindung zu haben.
Boah, das ist ein gutes Stichwort. Einsamkeit. Ich fühle mich, also ich habe mich vorher immer schon ein bisschen einsam gefühlt mal zwischendurch, aber das hat die Einsamkeit richtig dann losgelöst bei mir. Vor allem auch jetzt zwar ein bisschen anderes Thema in Anführungsstrichen, aber ja, ich will einfach den Menschen, die sich so einsam fühlen wie ich, mich immer oft gefühlt habe, niemand hatte, in den Momenten, wo ich einsam bin und einfach alleine zu Hause weine, dass ich denen irgendwie einen Halt geben kann. Einfach.
Ja,
sowas halt.
Also, ich sag mal so, du möchtest einfach weniger einsam sein. Weil in dem Moment, wo du Halt gibst und dich mit anderen Einsamen verbindest, bist du selbst ja auch weniger einsam.
Ich fühle mich gebraucht.
Fühlst dich gebraucht, genau. Und das heißt aber auch umgekehrt, dass du natürlich aufgrund dessen, wie du aufgewachsen bist, nicht das Gefühl hast, ich werde um meiner selbst willen geliebt, einfach so, weil es mich gibt.
Nur wenn ich was leiste. So war meine Mutter.
Nur wenn ich was leiste, genau. So ich darf Mutter. Nicht einfach so sein. Also ja. So Liebe ist nichts, was mir geschenkt wird.
Meine Mutter war nur glücklich, wenn ich was geschafft habe. Mein guten Zeugnis, ein gutes Zeugnis mit nach Hause gebracht habe. Was nicht der Fall war. Ja.
Also hast du dich schon mal mit deinen tiefsten inneren Glaubenssätzen beschäftigt? Oder was ich so als das Schattenkind bezeichne?
So gezielt nicht, glaube ich.
Ja. Nicht. Aber wenn du jetzt mal in dich hineinfühlst, im tiefsten Inneren, was glaubst du denn, bist du wert? Vom Gefühl her.
Also ich habe das Gefühl, tatsächlich nur, wenn ich halt immer mehr mache als die anderen, über einfach mehr leiste als die anderen und der Körper, mehr Muskeln, besser aussehe, stärker bin, fitter bin als jeder andere. Also ich habe immer diesen Anspruch an mich selbst, ich muss immer der Beste sein.
Ja.
Dann fühle ich mich wert.
Genau. Was heißt, ist da, wenn du jetzt mal so in dich hineinfühlst, ist da so ein Glaubenssatz in dir wie, ich bin wertlos?
Wenn ich das alles nicht habe, wahrscheinlich.
Ja.
Wenn ich jetzt 10 Kilo weniger wiegen würde, ich glaube, ich würde nicht mehr so selbstbewusst sein.
Ja. Genau. Also im tiefsten Inneren ist so dieses Gefühl, ich bin wertlos. Und dann packst du drauf alles. Muskeln, Leistung, immer mega performen, immer der Beste sein, um das zu kompensieren.
Wahnsinn. Ich habe das noch nie bis jetzt so gesehen. Du hast recht wahrscheinlich, ja?
Ja.
Ich habe so viele Baustellen, merke ich gerade.
Nö, du hast, Rob, das ist die gute Botschaft, du hast eigentlich nur eine Baustelle und das ist die, über die wir gerade reden, weil der Rest ist nur Thema und Variation. Verstehst du? Wenn du die eine Baustelle verstehst, dann verstehst du alle anderen, weil das hängt alles miteinander zusammen, weil wir reden über dein Selbstwertgefühl. Ja. Und das ist natürlich aufgrund deiner Kindheit nicht stabil. Du hast viele sehr gute Kompensationsstrategien. Selbstschutzstrategien, ne? Also Perfektionsstreben hast du, Helfersyndrom hast du, auch eine gewisse Überanpassung, versuchst es den Leuten recht zu machen. Schönreden ist auch eine Selbstschutzstrategie von dir. Du setzt auf die rosarote Brille auf in Beziehungen und damit meine ich nicht nur Liebesbeziehungen, sondern überhaupt, damit du dich besser binden kannst, damit du mehr Nähe abkriegst, damit du überhaupt eine Nähe abkriegst. Und das ist alles so kompensiert. Und dadurch schaufelst du dir natürlich auch wieder Ärger auf. Na, wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so tippen. Oder ich frag dich mal,
ja.
Rob, wenn du jetzt mal knallhart in Verstand gehst, ja? Und wirklich mit offenen Augen und mal rein rational mal vom Verstand aus die Beziehung zu deiner Freundin beurteilst oder auch auf deine Freundin mal, wenn du mal, also deine Ex, wenn du jetzt mal die rosa-rote Brille ein für alle mal abnimmst und die mal realistisch beurteilst und zwar auch schon vor dem Zeitpunkt, wo du wusstest, dass sie fremd geht. Also wie ist dein nüchterner Blick auf sie und auf eure Beziehung?
Du bist sehr gut. Tief im Inneren wusste ich, das wird nicht für immer halten. Das wusste ich. Manchmal kann man die falsche Person lieben. Ja. Ich habe sie geliebt, auf jeden Fall.
Zumindest das, was du jetzt als Liebe so bezeichnest. Aber also nüchtern betrachtet, kannst du noch ein paar Sätze mehr sagen zur Beschreibung. Warum hat das nicht gepasst? Was war sie für eine Person? Wo wart ihr beiden vielleicht auch eine ganz toxische Mischung? Kannst du es mal so ein bisschen nüchtern, wie wenn du jetzt ein Richter wärst, der seinen eigenen Fall zu beurteilen hätte?
Wir hatten einfach zu verschiedene Ansichten, einfach so am Ende des Tages. So. Ich wollte immer high performen, sie am liebsten einfach nur davon leben, also einfach nur dahin digitieren, auf eine Art und Weise. Es hat, komischerweise, ich weiß nicht, also, wenn wir uns gesehen haben, so das Körperliche war super, ist halt so die eine Sache, aber dann dieses mentale, charakterliche oder seelische, was auch immer, ist halt die andere Sache, die halt nie, die unstimmig war. Ich habe immer, das, ich hatte nie so ein gutes Gefühl am Ende des Tages. Am Ende war, habe ich irgendwie Wert, auch leider, auf das Körperliche gelegt dann mehr. Das war das, wo ich dachte, ja gut, das ist halt ausreichend, deswegen kann man das noch halten, das Ganze.
Wie beurteilst du ihren Charakter, wenn du jetzt nüchtern, also nüchtern drauf guckst? Mit offenen Augen.
Das ist ein böser Charakter. Das ist ein böser Mensch. Wenn man sowas macht.
Hättest du schon viel früher erkennen können, dass sie überhaupt nicht zusammenpasst und dass sie nicht die richtige Frau für dich ist?
Bestimmt. Bestimmt. Ich hätte das schon erkennen können. Aber also das hätte ich niemals erwartet.
Aber daran arbeiten wir gerade, Rob, warum du es niemals erwartet hättest. Meine Hypothese ist, weil du die Menschen zu viel idealisierst, weil du dich nicht traust, die Augen wirklich aufzumachen.
Boah, stimmt. Das ist eine Ebene, die ich irgendwie nicht durchbrechen kann gerade. Ich weiß nicht. Aber stimmt.
Das ist gerade mein Ansatz, Rob. Mhm. Da war ich schon sehr früh in dem Gespräch auf der Spur. Du hast mich drauf gebracht, einmal, weil du gesagt hast, du hättest blind vertraut. Da höre ich schon auf. Dann denke ich, auf welcher Grundlage hat denn diese Entscheidung stattgefunden, blind zu vertrauen bei dem Theater, das ihr hattet?
Okay.
Ist ja schon ein bisschen weird in meinen Augen. Und dann hast du noch gesagt, ziemlich am Anfang des Gesprächs, ich mache jetzt mal die Kurzfassung, mein Bruder ist zwar eigentlich ein Arsch, aber ich tue alles für ihn und er ist der Held für mich. Wo ich dachte, hä, Moment mal.
Wahnsinn.
So, das heißt, was ich auch schon ein paar Mal hier betont habe, du neigst dazu, die Menschen zu idealisieren. Du willst nicht sehen, die Fakten sehen. Weil du so bedürftig bist, Nähe herzuhaben und nicht einsam zu sein, dass du dir die Leute bunt anmalst, damit du dich binden kannst. Verstehst du?
Ich weiß, vielleicht bin ich ungeduldig und kann nicht auf die richtigen Personen warten. Ich weiß, oder...
Spür erstmal, wie dieser Punkt, den ich gerade mache, in dir ankommt.
Also das ist auf jeden Fall ein ganz neuer Ansatz, Denkansatz, den ich noch nie so hatte.
Aber kannst du dem sagen, stimmt eigentlich, was du da sagst?
100%.
Okay.
100%.
Ja. Genau. So, und jetzt ist die Frage, es macht dich gerade traurig?
Ich bin verwirrt, einfach nur. Also das Ding ist, ich führe auch selber sehr viele Selbstgespräche mit mir selbst und denke auch manchmal, sagt zu mir, was ist los mit dir? Was machst du? Jetzt gerade ist halt so in meinem Kopf, wer bist du?
Ich helfe dir dabei. Du hast ihm gesagt, vielleicht bin ich auch so ungeduldig, auf die Richtigen zu warten. Ja, aber ich glaube, es geht noch eine Etage tiefer. Du bist zu einsam, um auf die Richtigen zu warten.
Krass. Ja, weil ich will mir das wahrscheinlich nicht eingestehen. Wahrscheinlich. Ich kriege auch ein bisschen Tränen gerade. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich alles nur so Fassade, dieses Starksein, dieses Überperformen. Wenn man der Sache vom Grund geht, ist es einfach nur, weil ich alleine bin, mich einsam fühle.
Und jetzt bist du ganz nah bei dir und es ist völlig verständlich, dass du dich einsam fühlst, weil diese Einsamkeit ist ein Lebensgefühl aus deiner Kindheit, weil du warst fucking einsam. Du warst ganz furchtbar einsam als Kind.
Ach, am Ende will ich einfach nur glücklich sein.
Natürlich willst du glücklich sein und das ist auch dein gutes Recht.
Also in meiner Traumvorstellung hätte ich gerne einfach so Menschen um mich herum, die einfach sich gegenseitig gönnen, sich pushen gegenseitig und einfach, dass wir gemeinsam ganz viel schaffen.
Solche Menschen gibt es auch. Es ist nur wichtig, dass du dir die richtigen aussuchst und dafür musst du die Augen aufmachen.
Ja. Ich klebe halt immer an den Menschen, die ich jetzt schon kenne, wo ich denke, komm, wir können es trotzdem schaffen.
Ja.
Ihr müsst euch nur ändern, aber...
Ja. Das ist scheiße, die Voraussetzung. Ihr müsst euch ändern, dann können wir es schaffen. Also
ja. Crazy. Ich habe das noch nie so gesehen. Noch nie.
Aber das ist gut, dass du es jetzt so siehst, weil da kannst du wahnsinnig viel machen. Es ist ja weit mehr als die Hälfte der Miete, dass man einfach mal erkennt, was ist eigentlich wirklich mein Problem. Weil dann kann man sich auf den Weg machen und die Probleme einfach lösen. Und dein Problem ist, dass du nicht genügend Bindung in der Kindheit bekommen hast, dass du dich deswegen sehr einsam fühlst und dass du dich wertlos fühlst im tiefsten Inneren. Und aus diesem Gefühl heraus dir den Arsch aufreißt, eben doch was wert zu sein. Und da ist der Denkfehler oder der Fühlfehler, weil du bist total viel wert, ohne dass du irgendetwas dafür tust. Deine Mutter war der Fehler, nicht du. Verstehst du? Du denkst ja immer, ich bin der Fehler. Mutter war der Fehler. Sie hat Fehler gemacht. Aus welchen Gründen auch immer. Aus ihrer Überforderung und aus ihren Werthaltungen und aus ihren, die Kinder durchbringen. Warum auch immer. Darum geht es mir jetzt nicht. Mir geht es jetzt erstmal um dich. Und das ist das, die Botschaft, die du auf einer ganz, ganz tiefen Ebene verstehen musst, um dich da zu heilen mit deiner Einsamkeit und mit deinem falschen Gefühl der Wertlosigkeit. Weil das Gefühl, das gehört nicht zu dir, das hat dir deine Mutter unabsichtlich, das war ja nicht ihre Absicht, vermittelt.
Ja.
Aber dieses Gefühl, das gehört gar nicht zu dir, das gehört zu dem Verhalten deiner Mutter. Dieses Gefühl ist ein Zeugnis für deine Mutter, sie hat an der Stelle keinen guten Job gemacht. Wäre deine Mutter anders gewesen? Oder hättest du eine andere Mutter gehabt, dann wüsstest du, dass du wertvoll bist und du würdest das fühlen. Und du wärst immer noch genau derselbe Junge gewesen. Immer noch genau derselbe. Verstehst du, was ich meine? Es hat nicht an dir gelegen. Du bist nicht der Fehler.
Ich habe da auch immer gesagt, ich sage mir auch immer wieder, sie kann nichts dafür.
Und wieder entschuldigst du sie und übernimmst wieder die Verantwortung, ne?
Das war mir wichtig, dass ich die Verantwortung immer übernehme.
Ja, das machen alle kleinen Kinder.
Ja.
Was Rob da macht, das machen ganz, ganz viele Menschen. Er nimmt seine Mutter in Schutz, er entschuldigt sie, er sagt, sie habe es ja selber nicht leicht gehabt, was im Prinzip ja auch richtig ist. Aber ich möchte dazu etwas sagen. Wenn man sich gesund lösen möchte von seinen Eltern. Und das muss man, um die alten Glaubenssätze, wie auch bei Rob, ich bin nicht wertvoll und so weiter, quasi den Eltern bildlich gesprochen wieder für die Tür zu stellen. Dafür brauche ich die gesunde Loslösung. Und das kann ich nur machen, indem ich mich erstmal von den Eltern löse und mich trenne und mir eingestehe, Mensch, das war wirklich schlimm in Robs Fall, ja. Mutter hat wirklich viel zu wenig Bindung hergestellt. Arbeit hin oder her. Sie hätte Quality Time mit mir machen können. Sie hätte mir das Gefühl geben können, dass sie mich trotzdem lieb hat, auch wenn sie viel arbeitet. Sie hätte sich trotzdem mehr für mich interessieren müssen. Also er braucht so ein bisschen auch Trennungsaggression, weil sonst wird es ihm nicht gelingen, diese negativen Glaubenssätze loszuwerden. Dann wird er sie nämlich bei sich behalten, nach dem Motto, ich war der Fehler, um weiter die Bindung zu seiner Mutter pflegen zu können. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass er ihr nicht sofort vergibt und wieder die Verantwortung dafür übernimmt, was er schon als Kind immer getan hat, indem er versucht hat, ein guter Junge zu sein und sich irgendwie richtig zu verhalten und ganz viel Leistung zu erbringen. Dadurch hat er immer die Verantwortung übernommen, dass seine Mutter ihn irgendwie dann doch anerkennt und ihn irgendwie doch lieb hat. Dabei wäre das der Job seiner Mutter gewesen, ihn lieb zu haben und ihn anzuerkennen und nicht sein Job, sich so zu verhalten, dass ihr das möglich wird. Also diese ganze Verantwortungsübernahme in Beziehungen, was viele, viele Menschen eben auch als Erwachsene betreiben, die kann nur abgelegt werden, wenn ich mich erst einmal auch gesund von meinen Eltern löse. Und dafür brauche ich erstmal ein bisschen Wut und Abstand. Und wenn ich dann später sage, im zweiten Schritt, irgendwann, sie hat es ja selbst auch nicht leicht gehabt, dann ist das in Ordnung. Aber man sollte niemals den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ich brauche erstmal die Trennung. Dasselbe gilt auch für Liebesbeziehungen. Wenn ich den Partner, der mich verlässt, der mir wehtut, der mich vielleicht schlecht behandelt und dann ist auch eine Trennung, ich verzeihe, übernehme ich wieder die Verantwortung. Nein, ich muss erstmal richtig, richtig wütend sein und erstmal mich lösen, gesund lösen. Und dann später kann ich vielleicht verzeihen, wenn es überhaupt noch wichtig ist, wenn es überhaupt noch interessant ist, dem zu verzeihen. Also immer erst den ersten Schritt vor dem zweiten tun. Sie müsste sich entschuldigen, nicht du. Sie müsste sagen, pass mal auf, ich war total überfordert, ich habe dir viel zu wenig Zeit gewidmet, ich habe dir nicht genügend Liebe gegeben und es tut mir super, super leid. Es tut mir echt leid. Ich habe Scheiße gebaut. So müsste der richtige Weg sein.
Ja, wird sie niemals machen.
Warum nicht?
Von alleine wird sie das niemals tun. Sie ist halt inzwischen schon älter, Ü70, viel älter. Und ich habe mir einfach nur gesagt, ich will die letzten Jahre, wo die noch da ist, das Beste daraus machen, am liebsten ihr ein Haus kaufen, noch auf den Philippinen und so weiter und so fort. Und einfach.
Genau, man sieht dich ja nicht, du hast philippinische Abstammung. Deine Mutter ist Philippiner, dein Vater auch?
Mhm. Ja.
Beide Eltern. Ja. Genau, und damit machst du das, was du immer tust. Du bist der gute Junge.
Wahnsinn.
Der um Anerkennung kämpft und der Mama noch ein Haus schenkt, damit sie endlich sagt, guter Junge, ich hab dich lieb.
Scheiße. Fuck.
Das hast du immer gemacht. Du, und das hängt damit zusammen, dass du im tiefsten Inneren denkst, es ist meine Schuld.
Ich habe das noch nie so tiefgreifend gesehen, warum ich so bin, wie ich bin. Ich dachte, das ist. Ich habe schon versucht, tiefer zu greifen, aber nicht so wie jetzt gerade. Und ich kann mir das auch nicht klar sagen. Also ganz klar sagen, so, ich fühle mich wertlos. Ich wollte das nie sagen. Ich wollte, was für mich Schwäche ist. Ich würde sagen, nein, ich bin stark und zieh durch und mach mehr als die anderen. Immer wieder dasselbe Muster, merke ich gerade selber.
Aber in dem Moment, wo du das anerkennst, dass du da so ein inneres Kind hast, also den kleinen Rob, der kleine Rob, der sich wertlos fühlt, weil er die falschen Botschaften erhalten hat und sich dann ein Leben lang vorgenommen hat, allen, sich selbst und der Welt zu zeigen, dass er doch ganz viel wert ist, indem er überperformt, dass du den anerkennst und einen Kontakt zu dem herstellst, weil sonst würde es immer so weitergehen. Dann wärst du gefangen in deinen Selbstschutzstrategien.
Mir ist auch wichtig, dass ich auch genau diese Muster brechen kann, um einfach wirklich ein neues Kapitel zu erreichen im Leben, ein neues Level zu erreichen oder einfach neues Ich irgendwie zu erschaffen.
Du brauchst kein neues Ich. Du bist völlig in Ordnung, wie du bist.
Ja.
Du brauchst nur ein bisschen mehr Kontakt zu diesem einsamen inneren Kind in dir, das tatsächlich glaubt, es wäre wertlos.
Ja, das ist die Frage, wie?
Darf ich dieses Kind mal ansprechen?
Ja.
Okay, gerne. Du musst jetzt gar nichts machen. Du kannst gerne die Augen schließen und einfach nur bei dir sein. Und ich rede jetzt mit dem kleinen Rob. Also wundere dich nicht, wie ich mit dem rede, ja?
Okay.
Oh je, mein armer Schatz. Das war nicht einfach mit der Mama damals. War richtig schlimm. Die war immer nur am Arbeiten und am Arbeiten. Und Papa war ja gar nicht da. Oh, was hättest du dir am Papa gewünscht? Was hättest du dir so sehr gewünscht, wie andere Kinder eine richtige Familie zu haben? Und eine Mama, die nicht immer arbeiten muss, sondern die für dich da ist und die dich ganz dolle lieb hat. Und bei deiner Mama hattest du oft gar nicht das Gefühl, du hattest das Gefühl, die interessiert sich gar nicht für mich. Die will mich gar nicht. Ich bin eigentlich eher noch zu viel. Ich bin noch stressiger, ich falle zur Last. Weil die hat ja eh schon so viele Kinder, die ist total überfordert. Und jetzt auch noch ich. Und dann hast du angefangen, dich ganz doll anzustrengen, ein lieber guter Junge zu sein. Und du warst so gut im Sport und hast so toll Basketball gespielt. Aber es ist egal, was du gemacht hast. Es war völlig egal, was du machst. Weil die Mama hat sich aber nicht interessiert. Die hat sich aber nicht interessiert. Aber du hast trotzdem immer zu deiner Mama gehalten. Du hast auch immer zu deinen Brüdern gehalten, weil du hattest ja sonst keinen. Das waren ja nur die, die du hattest. Und es fühlt sich so verdammt einsam an, so allein zu sein. Also hast du alles gegeben und hast ja auch alles gerne schön geredet mit den Brüdern und mit der Mama bis heute machst du eigentlich viel für sie und würdest ihr auch am liebsten ein Haus kaufen auf den Philippinen, damit sie endlich mal sagt, ich bin so froh, dass es dich gibt, ich bin so froh, dass ich dich habe, was wäre ich denn ohne dich? Damit du endlich die Liebe und Bindung bekommst und dafür machst du dein Leben lang ganz, ganz viel. Gott sei Dank hast du noch die Schwester, das ist schon mal gut, das ist schon mal ein großer Trost, wenigstens mit der. Das funktioniert. Aber weißt du, Rob, was ich dir sagen will, ist das Folgende. Du warst nicht der Fehler und du bist auch nicht der Fehler. Die Mama hat die Fehler gemacht. Und auch der Papa. Es ist die Aufgabe von Eltern, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und es ist nicht die Aufgabe von Kindern, sich so zu verhalten, damit die Eltern mit ihnen klarkommen. Es ist nicht die Aufgabe von Kindern, die hundertprozentige Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ihre Eltern sie lieb haben oder dass es überhaupt Eltern gibt. Und das ist mir so wichtig, dass du das verstehst. Stell dir mal vor, deine Eltern wären ganz heil und gesund gewesen, psychisch heil und gesund. Und du hättest richtig liebe Eltern gehabt, die sich richtig gut um dich gekümmert hätten, die dich geliebt hätten und die mit dir geschmust hätten und die dich gefördert und unterstützt hätten. Also deine heilen Eltern, du wärst ja immer noch dasselbe Kind gewesen, aber mit heilen Eltern wüsstest du jetzt und heute, dass die wahnsinnig stolz auf dich sind. Und dass sie kein anderes Kind der Welt gegen dich eintauschen würden. Und dass sie dich ganz, ganz dolle lieb haben. Und dass sie genauso ein Kind haben wollten, wie du bist. Und dass sie sich für nichts in der Welt hergeben würden. Das wüsstest du jetzt ganz, ganz tief im Innersten mit heilen Eltern. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst. Der große Rob, der hat jetzt mit zugehört, während ich mit dir gesprochen habe. Und ich glaube, der hat die Botschaft oft sehr gut verstanden. Und irgendwann wird sie bei dir auch im tiefsten Inneren ankommen, im kleinen Rob, dass du, wie du bist, vollkommen genügst und dass du wertvoll bist, genauso wie du bist. Und dass du nichts dafür tun musst. Du kannst sportlich sein. Du kannst leisten, du kannst dich um andere Leute kümmern, natürlich. Aber du musst es nicht, um geliebt zu werden. Dafür reicht es, dass es dich gibt. Und der große Rob hat jetzt zugehört und vielleicht mag der große Rob dir, dem kleinen Rob, das Versprechen geben, dass er dich nie wieder allein lässt und dass er sich fortan ganz, ganz dolle um dich kümmert. Und dir immer wieder erklärt, so lange, bis du es wirklich im tiefsten Inneren verstanden hast, dass du so, wie du bist, vollkommen genügst. Okay?
Ja. Ja, danke. Wow. Ja, Gott.
Ist die Botschaft bei dir angekommen?
Ja, ist sie. Es wird nicht auf Anhieb direkt klappen.
Nein.
weil ich halt immer wieder gegen ankämpfe, seit 32 Jahren.
Gegen dich selber ankämpfst.
Anscheinend. So, nein, du bist nicht schwach, du bist, die anderen sind einsam, aber du machst mehr. Ich wüsste nicht, was ich machen soll, aber einfach, kann ich denn weiter überperformen, aber trotzdem dann heilen? Oder muss ich jetzt dadurch jetzt irgendwie das Gang runterschalten? Ich weiß es nicht. Also,
ja, das Überperformen ist ja die Schutzstrategie, die dir Halt gibt. Je mehr du dich aber um dein inneres Kind kümmerst, um deine Verletzungen kümmerst und dranbleibst jetzt, entweder zum Beispiel mit meinen Büchern, wo ich ja sehr, sehr gut die Prozesse beschreibe, und oder auch indem du nochmal weitergehend psychologische Gespräche machst und ein paar Sachen auch nochmal mit Hilfe von jemand anders aufarbeitest, was ja manchmal auch leichter ist, den ganzen Weg nicht allein gehen zu müssen. Umso mehr du also im Innersten deine alten Verletzungen heilst, desto entspannter wirst du. Und du kannst auch leistungsfähig sein und dich wertvoll fühlen. Also du musst nicht zwangsweise deinen inneren Antrieb verlieren, weil du dir diese Kindheitswunde heilst. Manche haben ja Angst, dass sie ihre Motivation verlieren, wenn sie alte Glaubenssätze aufgeben.
Ja, das, ja.
Aber du kannst wertvoll und leistungsfähig sein.
Diese Kombi ist, ja. Wow, das wäre natürlich, ich wollte gerade sagen Traumvorstellung, aber nee, es kann Realität werden.
Ja, natürlich.
Klar, natürlich. Aber jetzt gerade war bei mir so, boah, entweder oder wie? Also, genau.
Ja, es haben ja viele Menschen Angst, wenn ich jetzt den alten Glaubenssatz aufgebe, ich muss leisten, um wertvoll zu sein. Oh Gott, dann verwahrlose ich ja, dann bleibe ich ja übermorgen in der Gosse so ungefähr, weil dann zerfalle ich in mir selber. Deswegen ist es wichtig, den positiven Nutzen, nämlich dieses Motivierende, den kannst du mitnehmen. Du kannst sagen, ich kann sehr motiviert sein und mich gleichzeitig wertvoll fühlen.
Wahnsinn, ey. Hast du auf Anhieb einen Tipp, wie ich ab sofort starten kann?
Bleib im Kontakt. Geh immer wieder ins innere Gespräch, was ich eben für dich gemacht habe. Ich werde ja jetzt nicht mehr in deinem Leben dabei sein. Hm. Seit diesem inneren Kind, der gute Papa, den du nicht hattest. Also der erwachsene Rob ist jetzt der gute Papa für den kleinen Rob in dir. Und der erklärt dem kleinen Rob die Welt. Und der erklärt dem kleinen Rob, dass er wertvoll ist und dass er ihn lieb hat. Das kannst du ab sofort.
Ich habe das immer versucht, indem ich halt genau das tue, was ich tue halt. Aber das ist dann... Ich bin so verwirrt.
Verwirrt, aber ich hoffe auch gleichzeitig viel klarer, oder?
100%. Also das ist eine komplett andere Seite, also einfach ein anderes
Mindset.
Andere Blickwinkel, andere Perspektive, ja. Genau, Mindset von dem Ganzen hier, was ich jetzt nach meinen 32 Jahren jetzt nochmal ganz neu wieder entwickeln muss oder daran arbeiten muss.
Ja, aber das will ich dir jetzt abschließend noch mitgeben.
Ja.
Außer, dass du Frieden mit dir da innerlich schließt und annimmst, dass du wertvoll bist, bist du komplett in Ordnung. Du musst jetzt nicht groß viel verändern in deinem Leben, außer, dass du anfängst, Freundschaft mit dir zu schließen. That's the beauty of the concept. Es ist nicht so wahnsinnig kompliziert
alles. Eigentlich nicht. Ich dachte, ich wäre schon in Freundschaft mit mir.
Nein, du warst nur in Freundschaft mit deinen Schutzstrategien.
Ja,
mit dem kompensierten Rob, mit dem Overperformer.
Sehr gut.
Der andere war so eingekerkert.
Ja, sehr gut, ey. Boah, also Steffi, du hast da Wahnsinn. Du hast komplett meine Perspektive geändert gerade. Also wirklich, ich werde auch auf Anhieb dran versuchen zu arbeiten, so gut es geht. Was soll ich dir sagen? Und dann schauen.
Und das wird dir auch gelingen. Und zwar gerade, weil du so bist, wie du bist. weil du nämlich ein Performer bist und weil du leistungsfähig bist und weil du motiviert bist, das sind ja alles wunderbare Eigenschaften, die sollen dir ja auch bleiben. Und trotzdem darfst du anfangen, dich wertvoll zu fühlen, auch wenn du mal die Füße hochlegst.
Ja.
Okay?
Ja, sehr gut.
Dann vielen Dank für das tolle Gespräch.
Steffi, vielen Dank, wirklich. Boah. Ich habe viel geweint jetzt schon. Kann man jetzt nicht sehen, vielleicht hören ein bisschen. Ich fühle mich, ja. Ich habe sehr viel nachzudenken jetzt einfach. Ich habe eine gute Zugfahrt nach Köln. Viel Zeit.
Schön. Danke dir.
Super. Danke.
Ja, das war ein auch für mich sehr berührendes Gespräch mit Rob, weil er einfach irgendwie, ich habe so diesen lieben Jungen dann irgendwie auch so vor mir sitzen gehabt und den kann man ja einfach nur gern haben und es tut mir echt richtig weh auch, was ihm da passiert ist als Kind. Und mir war es so wichtig, diese Botschaften auch seinem inneren Kind wirklich ganz, ganz klar zu vermitteln und deswegen habe ich mit ihm gesprochen und damit die Botschaften bei Rob ankommen und damit er auch so ein bisschen Vorbild hat durch mich, wie er selber in Zukunft liebevoll mit sich und seinem inneren Schattenkind, dem kleinen Rob, in Kontakt gehen kann, um den dann mit Geduld und Zuwendung nach und nach, ich sag mal, zu heilen. Also, dass die Verletzungen gut behütet werden und er nicht immer weiter überkompensieren und überkompensieren muss, um sich in der Welt zu beweisen, dass er eben doch was wert ist. Und ich glaube aber auch, dass Rob sich sehr gut auf diesen Weg machen wird. Und jetzt bin ich total gespannt, wie es Rob seit unserem Gespräch ergangen ist.
Also hi zusammen. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit vergehen lassen dürfen, über das Ganze nachdenken dürfen, über diese eine Stunde mit der lieben Steffi. Und ich bin mega dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Vor allem, ich habe mir das Gespräch jetzt nochmal angehört im Nachhinein und aus dem Blickwinkel das nochmal, oder ja, aus der Sicht das nochmal zu hören, das hat mir noch mehr Input gegeben und noch mehr nochmal die Augen geöffnet und diese Perspektive gegeben, die ich noch nie hatte. Wie ich es schon erwähnt hatte, also das Lustige ist ja, ich bin ja mit dem Plan reingekommen, ihr davon zu berichten, wie mein herzloser Bruder mit meiner Ex da diese Affäre geführt hat. Und hatte eigentlich andere Pläne gehabt, aber bin dann am Ende des Tages nach dem Gespräch auch mit einem ganz anderen Ergebnis rausgekommen, was viel tiefgründiger war als erwartet. Und ich bin so dankbar dafür. Es hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und am Ende des Tages war das Ziel, dass ich genau neue Muster schaffe, beziehungsweise eine neue Perspektive erkenne und sehe, was ich selber einfach mir nicht geben konnte. Und einfach jetzt verstehe, so warum das überhaupt dazu kommen konnte. Das hätte man verhindern können. Im Sinne von, schon früher einfach die Menschen erkennen, die einfach dir diese schlechte Energie geben und nicht das Gute darin sehen, trotz dessen oder irgendwie drüber hinwegsehen, sondern wirklich auf sein Bauchgefühl einfach direkt hören, was das angeht zumindest. Ich bin empathisch, aber diese Empathie noch weiter entwickeln, so dass man auch wirklich auch direkt und straight einfach dann die Leute cutten sollte, die einfach, wo du weißt, die wollen ja nichts Gutes eigentlich. Und das war immer der Punkt bei mir, dass ich einfach immer nur gesagt habe, nee, die werden besser, die meinen es nicht böse, das wird schon. Aber leider gibt es auch Menschen, die das böse meinen. Und das habe ich erkannt. Und bin so dankbar dafür, dass ich einfach das Gespräch führen durfte. Und ja, natürlich muss man das weiter fortführen, das Ganze. Am liebsten mit der Steffi weiterhin. Ja, und ja, wer weiß, vielleicht kann man das irgendwie hinkriegen. Aber naja, das ist eine andere Sache. Deswegen vielen Dank dafür. Stahl aber herzlich. Stefanie Stahl. In einer Stunde hast du einfach einem 32-jährigen Mann komplett die Augen geöffnet, ein neues Muster entwickelt, was einfach komplett mein Leben nochmal ja, um 180 Grad wenden wird und kann. Jetzt liegt es an mir, dass ich einfach das umsetze und einfach Tag für Tag dran arbeite. Mit viel Schmerz am Anfang und Trauer, da bin ich ehrlich, bin sehr, sehr traurig gewesen. Auch immer noch, nachdem ich nochmal die Folge mir anhören durfte. Und trotzdem aber mehr als das bin ich dankbar. Und das ist halt das Wichtigste für mich. Einfach Dankbarkeit. Und deswegen nochmal Dank an der Stelle. Ganz viel Liebe. Und ja, bis ganz bald irgendwann.
Ja, und das nächste Mal ist die Anke bei mir. Und Anke ist schon seit 28 Jahren mit ihrem Partner zusammen. Aber sie fühlt sich gar nicht mehr wohl in der Beziehung und findet, dass er viel zu wenig Verantwortung übernimmt. Und sie hadert ganz stark damit, ob sie sich trennen soll. Und das würde sie gern einmal mit mir gemeinsam besprechen. Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal bei Stahl aber herzlich. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.